was die größte Fehlentscheidung war, die auch irreversibel ist, ist, dass wir die Alten alleine haben sterben lassen. Keine Familienangehörigen zugelassen haben, die einem Sterbenden noch die Hand hielten. Merkel war eher auf dem Kurs, also der Drostenweg ist der richtige und den gehe ich jetzt konsequent und dann werden nur Experten eingeladen, die ähnlich reden. Das war nicht klug. Ich fahre ja morgens immer mit dem E-Scooter zum Bundestag. Dann war riesen Aufruhr im Ministerium, dass die Polizei da angerufen hat, das müssen Sie ihm jetzt sagen, der Minister kann nicht mit dem E-Scooter hier durch die Gegend fahren. Und es war gar nicht er, sondern ich.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Julia Emrich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Armin Laschet. Man hört ihm sofort an, dass er aus Aachen kommt. Und man hört ihm auch an, dass er einer von den Menschen ist, die lieber gute Laune haben als schlechte. Dabei hat er nicht nur Glück gehabt in seinem politischen Leben. 4 Jahre lang war er Regierungschef in Nordrhein-Westfalen, dann kurze Zeit CDU-Chef und noch kürzere Zeit Kanzlerkandidat der Union. Bei der Bundestagswahl 2021, mitten in der Corona-Pandemie, kam die Union mit ihm auf das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Doch Armin Laschet hat das nicht lange geschadet. Er spielt weiter mit und gehört immer noch zu den CDU-Leuten, zu denen auch die Grünen gerne mal auf ein Bier kommen. Und wahrscheinlich auch deshalb, weil viele es ziemlich gut finden, wie wuchtig er manchmal die AfD attackiert. Schön jedenfalls, Herr Laschet, dass Sie jetzt bei uns sind.
Grüße Sie, hallo.
Herr Laschet, was war die schwerste politische Entscheidung in Ihrem Leben?
Also das waren ohne Zweifel alle Entscheidungen rund um Corona und die Pandemie. Und ich glaube, in kaum einem Politikerleben steht man vor einem solchen Moment, dass man etwas entscheiden muss, was es noch nie gegeben hat, wo es um Leben und Tod geht, und wo man, indem man entscheidet, in das Leben von jedem Einzelnen eingreift. Und das war immer ein schweres Abwägen. Ich habe mir jede dieser Entscheidungen schwer gemacht, weil ich ja wusste, man greift damit auch in Grundrechte ein, beschränkt Menschen in ihrer Freiheit. Und das war nicht die populäre Haltung, abzuwägen, sondern populär war schließen, verbieten, streng sein. Ich glaube trotzdem, dass das Abwägen richtig war. Und ja, das war sicher die schwerste Entscheidungsphase. Es war nicht eine, sondern das war ja Woche für Woche Entscheidungsfindung.
Aber gibt es einen konkreten Tag, eine konkrete Entscheidung, die Ihnen besonders schwer fiel? Schließung von Schulen und Kitas, von Pflegeheimen?
Es war ja eine Kette. Am 11. März, glaube ich, waren wir zusammen, war regelmäßige Ministerpräsidentenkonferenz. Und dann erklärte die Weltgesundheitsorganisation am 11.3. die Corona zur weltweiten Pandemie. So, dann gab's, das hat dann am Ende alle Themen überlagert. Es gab ein Treffen im Kanzleramt mit der Bundeskanzlerin. Und in dieser Sitzung hat dann Herr Drosten gesagt, also bisher war ich gegen Schulschließung, aber letzte Nacht habe ich eine Studie aus den USA gelesen und ich bin jetzt, glaube ich, doch dafür. Und das betraf dann natürlich alle 16. Der bayerische Ministerpräsident hat direkt gesagt, er wird ab morgen die Schulen schließen. Und dann waren wir alle anderen in der Pflicht, ja ähnlich zu handeln und das Gleiche zu tun. Und ich habe schon von der ersten Sekunde an gedacht, ja, das kann man machen, okay, aber irgendwann wird man sie ja wieder öffnen müssen. Und im Zweifel ist die Inzidenz dann höher als zu dem Zeitpunkt, wo man sie schließt. Und wie will man das erklären? Aber die Dynamik in diesem Treffen war so, dass wir dann tatsächlich am nächsten Tag überall in Deutschland die Schulen geschlossen haben.
Also wir sind jetzt Frühjahr 2020. Sie sind Regierungschef in Nordrhein-Westfalen zu dieser Zeit. diese Entscheidung, Schulen schließen, ist in dieser Phase gefallen, aber gab es für Sie einen Moment, wo Sie nochmal mit sich, mit Beratern, mit vielleicht auch Freunden, Familie darüber geredet haben, mache ich das oder stelle ich mich vielleicht auch gegen eine Entscheidung?
Bei der Frage Schulen schließen war diese Dynamik im Kanzleramt so, dass es am nächsten Tag passierte. Aber das war ja noch nicht der Lockdown. Der kam einige Tage später. Und in dieser Anfangsphase gab es weniger diese Zweifel, weil wir sahen die Bilder aus Bergamo und haben gedacht, jetzt lieber schnell entscheiden, vorsichtig sein, rücknehmen kannst du das immer noch. Deshalb ging das dann sehr schnell. Das Schwierige waren dann die Wochen danach, wo es dann auch in die Details ging. Was die größte Fehlentscheidung war, die auch irreversibel ist, ist, dass wir die Alten alleine haben sterben lassen. Keine Familienangehörigen zugelassen haben, die einem Sterbenden noch die Hand hielten. Eigentlich eine Verrücktheit im Nachhinein. Aber das ist nicht korrigierbar. Vieles andere war korrigierbar. Vieles ist korrigiert worden durch viel, viel Geld, was der Staat aufgenommen hat, um quasi Verluste von Friseuren, von kleinen Läden, von der Industrie zu übernehmen. Und dann begann eigentlich, sagen wir mal, ab April, Mai, Osterzeit die Frage, wann öffnen wir denn wieder? Weil die Inzidenzen waren immer schwankend. Und das, ja, das war dann schon ein schwierigerer Kampf, was mir in dieser Zeit das Image des Lockerers eingetragen hat. Aber ich fand, wenn du Grundrechte einschränkst, musst du es auch immer überprüfen, ist das eigentlich noch nötig? Und mir war wichtig, wir haben einen Expertenrat besetzt in Nordrhein-Westfalen, nicht nur mit Virologen. Im Kanzleramt saßen nur Virologen oder Menschen, die Skizzen machten, Modellierer nannte sich das. Wie reguliert man 80 Millionen Deutsche? Und ich hatte mit dabei Armin Assee, ein Soziologe oder ein Ethiker, Christiane Wopen, oder jemand vom Sozialdienst katholischer Frauen, die sagte, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf Kinder in sozial prekären Verhältnissen? Weil die Frage immer eine breitere war als nur eine virologische.
Im Nachhinein sehen wir alle relativ klar, was schwierige, was falsche Entscheidungen waren, was vielleicht auch richtige Entscheidungen waren. In der Situation selbst guckt man ins Offene. Man weiß noch nicht, was nachher das Richtige gewesen ist. Gab es Momente, wo Sie sich auch überfordert gefühlt haben, wo Sie gesagt haben, wie soll man Entscheidungen solcher Tragweite jetzt treffen? Haben Sie mal nachts wachgelegen deswegen?
Ja, das sicher. Ich habe sonst immer gut geschlafen in meinem Leben, aber das war sicher eine Zeit, wo man öfters auch wachgelegen hat. Udo De Fabio, großer Verfassungsrechtler, hat das mal beschrieben. Politik ist immer für die Zukunft hin das Entscheiden in Ungewissheiten. Erleben wir auch in diesen Tagen jetzt. Bei riesigen Verschuldungsprogrammen zu Krieg und Frieden. Man weiß nie, was kommt und muss sich vorbereiten. Aber wir hatten damals eine Situation, dass sowohl die Lage unklar war, wie gefährlich ist eigentlich dieses Virus.
Wir hatten nicht mal Impfungen zu der Zeit. Das muss man noch mal in Erinnerung bringen. Das ist eine Zeit, wo wir überhaupt
nicht mal Masken,
genau,
gar nichts
hatten. Nichts zum Schutz und mussten regieren.
So ist es. So, und das war also im Ist eine Ungewissheit und in die Zukunft sowieso. Und in so einer Zeit ist natürlich Entscheidungsfindung schwer. Überforderung habe ich allerdings nie so als Phänomen verspürt.
Gibt es für Sie so einen Maßstab, an dem Sie sich in solchen maximal schwierigen Situationen festhalten können? Gibt es irgendwas, was Ihnen dann hilft als Gedanke, als Geländer, an dem Sie sich orientieren können?
Na ja, gut, Sie haben ein paar Grundprägungen Ihres Lebens. Das ist natürlich für den Christen immer das Wissen, man entscheidet. In dieser Welt muss man entscheiden, muss man für das Gute entscheiden, aber man ist auch fehlerhaft. Das ist schon auch ein Trost, den man dann hat. Und das Zweite war bei mir immer sehr stark, ja, die Verfassung, auch in einer Pandemie gelten Grundrechte. Man kann nicht einfach alles außer Kraft setzen, weil es bequem ist, sondern Man muss sich jeden Schritt schwer machen. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Es gab eine Ministerpräsidentenkonferenz, da wurde beschlossen, wir schließen jetzt Lustbetriebe, wie das im Gesetzesdeutsch heißt, Bordelle, Kneipen, Diskotheken, Kirchen. In einer Liste, Kanzleramt. Keiner fand das anstößig.
Und er hat das auch, hat das aufgeschrieben?
Ich schließe, ja, irgendwelche Mitarbeiter im Bundeskanzleramt, die dann die MPKs vorbereiteten. Und ich habe gesagt, ich schließe nicht per Verordnung des Gesundheitsministers, das ist ja nicht mal ein Gesetz, eine Kirche oder eine Synagoge. Das hat eine andere Qualität, als eine Kneipe zu schließen. Und wir haben dann mit den Kirchen und jüdischen Gemeinden eine freiwillige Selbstverpflichtung erarbeitet, die das Gleiche gemacht haben, aber wir haben es nicht aktiv verboten. Mhm. Ich glaube, das war nur in Nordrhein-Westfalen so, anderswo hat man das einfach so übernommen.
Kanzleramt ist ein gutes Stichwort. Die ersten beiden harten Pandemiejahre, also 2020, 2021, waren gleichzeitig die Phase, in der Sie Bundeskanzler werden wollten. Das hat nicht geklappt. Die CDU hat die Wahl September 21 verloren. Wir haben uns so ein bisschen gefragt, ob das nicht in Wahrheit Ihre schwerste Entscheidung war. Traue ich mir zu, in die Fußstapfen von Angela Merkel zu treten?
Mal nicht so schwer wie die Entscheidung Corona.
Warum?
Ja, wenn Sie ein so großes Bundesland wie Nordrhein-Westfalen regiert haben, als Regierungschef, trauen Sie sich prinzipiell zu, auch die Bundesrepublik zu regieren. Mhm. Denn Nordrhein-Westfalen ist eine kleine Bundesrepublik mit ländlichen Regionen, mit im Ruhrgebiet dicht verdichteten großen Städten, mit allen sozialen Problemen, die das ganze Land hat. Also alles, was im Land irgendwie diskutiert wird, haben Sie auch in Nordrhein-Westfalen im Kleinen. Und da man die Regierungserfahrung hatte, war die Entscheidung, dass man sich das zutraut, nicht so schwer.
Haben Sie die Entscheidung jemals bereut?
Ja, nein, das habe ich nicht. Es wäre vieles anders gelaufen, wenn man es nicht gemacht hätte. Aber das habe ich mir angewöhnt, dass ich nicht das Prinzip habe, was hätte sein können, weil es hilft ja nichts. Ja. Du kannst ja nicht die Geschichte rückwärts verdrehen. Corona hat aber sicher seinen Einfluss auch auf diese Entscheidung gehabt, weil wir hätten im April 2020 nach dem Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer einen neuen CDU-Vorsitzenden gewählt. Dann haben Jens Spahn und ich uns im Team vorgestellt, am Karnevalsdienstag, ich weiß das noch, wie heute, und am Abend war der erste Corona-Fall in Heinsberg. Hm. Am gleichen Tag. Und am 11.3. war alles dicht. Hm. Und keiner hat, ich auch nicht mehr, darüber nachgedacht, wer wird jetzt CDU-Vorsitzender. Das war mir auch relativ egal, weil du täglich mit dieser Frage Corona beschäftigt warst. Und das ging dann immer länger und immer weiter. Und dadurch hat sich der Parteitag immer weiter verzögert. Und dadurch war er erst im Januar 2021 und die Kanzlerkandidatur dann im April. Mhm. Und das war alles viel zu kurz. Mhm. Es konnte nicht gut gehen.
Bei der Frage, warum hat's nicht geklappt, kommen die Leute immer wieder auf eine Erklärung. Ist es auch Ihre, dass es gescheitert ist am Lachen bei der Gedenkfeier für die Flutopfer?
Es hat sich ja einen Einfluss gegeben. Lars Klingbeil hat bei der Ordensrede zum Orden wieder den tierischen Ernst gesagt. Erst hat er gelacht, dann habe ich gelacht. Das war sicher ein Element, aber nicht das Entscheidende. Und je länger es zurückliegt, je klarer wird mir das, wie kompliziert eigentlich die Lage war. Ich war im Prinzip in einer Lage wie Kamala Harris. Da war ja noch eine amtierende Kanzlerin mit einem Kabinett. Und jedes Mal, wenn du etwas sagtest, sagten die Leute, ja, aber ihr habt doch 16 Jahre regiert. Also du konntest nicht wirklich etwas Neues sagen, wurdest verbunden mit dieser Amtszeit, konntest dich aber auch nicht davon distanzieren, was ich ja auch nicht wollte innerlich, weil ich ja Angela Merkel geschätzt habe. Bei Friedrich Merz war der Wahlkampf jetzt anders. Die Kategorie war Olaf Scholz und er war Oppositionsführer. Insofern war die Frontenlage etwas einfacher. Dann war die Union natürlich zerstritten, das hat auch seinen Anteil gehabt. Aber die Kampagne war schlecht, das war alles viel zu spät. Es gibt tausend Gründe, Aber das Lachen war sicher ein Moment, diese Zehntelsekunde nicht aufgepasst, was mich umso mehr ärgert, weil ich war rund um die Uhr quasi mit den Flutopfern zusammen, habe den Urlaub abgebrochen, habe nichts anderes getan, als mich drum zu kümmern. Und diese Zehntelsekunde hat dann das Foto erzeugt.
Warum haben Sie eigentlich gelacht?
Ach, das ist, irgendeiner hat eine blöde Bemerkung gemacht und darauf reagiert man. Vielleicht zu freundlich. Eigentlich hätte man stur gucken müssen wie Olaf Scholz.
Zu all den Gründen, die dazu beigetragen haben, dass die Kanzlerkandidatur gescheitert ist, wird wohl auch die Pandemie und die schwierigen Entscheidungen in dieser Pandemie gehören. Viele haben Ihnen ja vorgeworfen, Sie hatten eben schon das Diktum Laschet der Lockerer genannt, dass dieser Kurs in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit nicht so ganz konsistent war. Mal Lockerung, dann aber auch wieder Mittragen von harten Entscheidungen. Viele haben Ihnen vorgeworfen, einen Zickzackkurs zu fahren, einen Schlingerkurs zu fahren. Manche wussten, glaube ich, nicht genau, wo sind wir denn jetzt dran. Der Vorwurf entstand dann, dass das vielleicht auch ein bisschen in Abgrenzung zu Markus Söder passierte, der sich ja als, ich sag jetzt mal, harter Hund der Pandemiepolitik geriert hat, mit sehr harten Entscheidungen, mit sehr konsequenten. Spielte das eine Rolle?
Null. 0,0. Es ist so medial wahrgenommen worden. Ob es von seiner Seite so gesehen wurde, weiß ich nicht. Für mich nicht. Für mich, habe ich das ja eben beschrieben, war das immer ja, dieses Abwägen, sich das schwer tun, wenn dann die Corona-Schutzverordnung aus dem Ministerium kamen, habe ich mir die einzeln durchgelesen, meistens die Hälfte nochmal rausgestrichen, weil es immer übergriffig war. Mhm. Also wenn eine Bürokratie einmal anfängt, Regeln zu machen, dann wird alles noch geregelt, was eigentlich gar nicht nötig wäre. Und meine Position war immer, wenn die Inzidenzen fallen, müssen wir Maßnahmen zurücknehmen. Wenn sie wieder steigen, müssen wir wieder Maßnahmen ergreifen. Das hat man dann als Zickzackkurs beschrieben. Aber es gab halt Zeiten, wo man hart sein musste, konsequent. Aber es gab dann auch wieder Zeiten, wo man es öffnen musste. Weil man kann ja nicht auf Dauer das ganze öffentliche Leben wie ein Verordnungsstaat versuchen im Griff zu halten. Also dass auf einer Parkbank das Lesen eines Buches verboten war im Englischen Garten, ist natürlich absurd, solche Regelungen. Und die waren immer absurd, auch in der schwersten Phase der Pandemie. Und ja, insofern nein, es hatte nie mit Parteitaktik zu tun, erst recht nicht mit innerparteilichem zu tun. Und in der MPK gab es auch 2, 3 SPD-Kollegen, die ein ähnliches Gefühl hatten wie ich. War übrigens interessant, meistens wenn Menschen Kinder und Familie hatten, haben sie nochmal anders entschieden, als wenn sie diese Erfahrung nicht hatten. Ich nenne Malu Dreyer beispielsweise, mit der ich sehr oft einig war, auch Stefan Weil.
Was ein Problem, dass Angela Merkel in dieser Phase ja, ohne Kinder und
vorwerfen, aber es waren nicht allzu viele im Kanzleramt, die Erfahrung hatten.
Diese Ministerpräsidentenkonferenzen, dass es sowas gibt, haben, glaube ich, viele draußen waren überhaupt erstmal wahrgenommen, als sichtbar wurde, welche Macht diese Konferenzen haben für das Leben jedes Einzelnen. Halten Sie es im Nachhinein für richtig, dass diese Entscheidungen dort so getroffen wurden? War das überhaupt demokratisch legitimiert, diese Runde?
Also prinzipiell entscheidet in Pandemien der Gesundheitsminister eines Landes oder die Gesundheitsministerin. Das ist so, nach unserer Verfassungsordnung. Nicht der Bund, sondern vor Ort muss entschieden werden. Zumal die Lage ja auch unterschiedlich war. Schleswig-Holstein war sie immer anders als in Bayern oder in Ostdeutschland schwankte es zum Teil. Teilweise ganz hoch, aus Tschechien beeinflusst, teilweise wieder sehr niedrig. Das kann man nur vor Ort entscheiden. Manche haben gesagt, ja, sowas hätte der Bundestag entscheiden müssen. Ich glaube, er könnte nicht so flexibel entscheiden, wie die Ministerpräsidentenkonferenz das tat. Weil die hat ja teilweise 6, 7 Stunden lang getagt, versucht, Konsense zu finden. Und damit sind fast alle Argumente, die es gibt, auch auf den Tisch gekommen, am Ende mit einer Entscheidung. Eine Bundestagsberatung ist erste Lesung, zweite Lesung, dritte Lesung irgendwie, aber sie können keine Kompromisse dann mehr machen. Das war die Stärke der Ministerpräsidentenkonferenz. Es gab also, ja, ich halte das nach wie vor hoch.
Es gab ja die unglaublichsten Anekdoten aus dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Ja. Bodo Ramelow hat selbst erzählt, dass er Candy Crush gespielt hat und dann irgendwie sich lustig gemacht hat über das Merkelchen, wie er das selber gesagt hat. Wie haben Sie Markus Söder erlebt in diesen Runden? Wie ist er aufgetreten?
Ja, er war einer von uns 16. Also ich habe kein Candy Crush gespielt. Aber wenn man 7 Stunden vor einem Bildschirm sitzt, das war ja alles digital, ja, dann ist man auch nicht 7 Stunden lang jetzt nur mit dem Bildschirm.
Haben Sie manchmal die Kamera abgeschaltet, um mal einmal durchzuatmen?
Die Kamera war immer an und ich erinnere mich an eine Situation, wo Peter Altmaier redet und ich habe ganz wild vor mich her geschimpft, aber es war natürlich aus, das Mikro. Und Angela Merkel dann gesagt hat, Armin, wir sehen dich schimpfen, beruhig dich. Also jeder sah jeden immer, der Kameraabschalten ging nicht.
Hat also auch kein anderer gemacht?
Nein,
also Sie waren immer alle online?
Alle waren immer online, nur die 16, es waren ja auch die Bundesminister mit in der Schalte, die waren aber nicht im Bild. Im Bild waren nur die 16 Ministerpräsidenten und man hat ja nochmal gesehen, wo die alle sitzen. Zum Teil zu Hause, zum Teil in den Staatskanzleien.
Was war der schönste Hintergrund?
Bayern hat immer schöne Landschaftsbilder, Berge, Seen. Ja, das habe ich im Kopf. Die anderen habe ich nicht so im Kopf.
Hat die Politik in dieser Phase zu sehr auf vorsichtige Virologen wie etwa Drosten gehört und weniger auf etwas liberalere wie Hendrik Streeck?
Ja, ich glaube, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, da ist der Streeck und der Drosten. Warum bringt man die nicht mal zusammen in eine Diskussion, hört sich das Pro- und Kontra-Argument an und kann dann leichter entscheiden?
Das ist nicht
passiert. Das hat es nie gegeben. Ich glaube, Drosten hat das auch nicht so gewollt.
Drosten wollte nicht mit Streeck an einen Tisch.
Ja, er wollte mit überhaupt niemandem an einen Tisch. Es gab ja noch weitere Kollegen. Also es gab ja 2, 3, die ähnlich argumentierten wie Streeck. Aber irgendwie war das da verfangen. Und ich finde, die Bundeskanzlerin hätte beide gleich, also sie hat auch mit Streeck telefoniert mal, so en passant, aber sie in dem Corona-Rat der Bundesregierung, hätten beide hineingehört. Du musst als Bundeskanzler beide Meinungen hören. Merkel war eher auf dem Kurs, also der Drostenweg ist der richtige und den gehe ich jetzt konsequent und dann werden nur Experten eingeladen, die ähnlich reden. Das war nicht klug. Weil es hat auch die Gesellschaft bis, also meiner Ansicht nach liegt die Zerrissenheit unserer Gesellschaft heute in dieser Zeit. Weil jeder, der das anders sah, wurde als Corona-Leugner im schlimmsten Falle sogar bezeichnet. Die gab es auch, Corona-Leugner. Aber nicht alle, die die Maßnahmen falsch fanden, waren Corona-Leugner. Und viele haben das insbesondere, glaube ich, in Ostdeutschland als übergriffig empfunden, wie der Staat agiert hat. Und das sitzt bis heute tief.
Hendrik Streeck hat Ihnen aber auch eine politische Bauchlandung beschert, die sogenannten Heinsberg-Protokolle. Sie hatten gerade schon den Ausbruch in der Stadt, der rheinischen Stadt Heinsberg erwähnt und die Heinsberg-Protokolle, das war eine Studie über den Corona-Ausbruch in dieser Stadt und Sie wollten die Studie nutzen, um damit Lockerungen zu begründen. Aber war das wissenschaftlich fundiert, was Sie da in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Hendrik Streeck verkündet haben?
Ja, die Studie ist anerkannt. Die Studie ist nicht das Problem. Er war ja der Einzige, der sich das überhaupt mal angeschaut hat. Der erste Ausbruch in Gangelt bei einer Karnevalsfeier in einem Raum, der wenig Lüftung hatte, da waren alle Elemente, die später kamen, drin. Die Aerosole quasi, die auch die Krankheit das Virus übertragen. Er hat jedes Haus untersucht, die Türklinken. Überträgt sich das, indem man eine Türklinke anfasst und, und. Also eine bessere Studie am Einzelfall gibt's eigentlich nicht als die Heinsberg-Protokolle. Der Wirbel, der darum entstanden ist, ist die PR-mäßige Begleitung des Ganzen. Das hat, glaube ich, diese scharfe Kritik ausgelöst.
Es sollte ein, Zitat, vorformuliertes Narrativ in die Öffentlichkeit gesetzt werden. Das war die Rüge des Deutschen Rats für Public Relations gegen die beauftragte Marketingagentur. Sind es nicht solche Momente, in denen auch Politik an Glaubwürdigkeit verliert?
Ja, aber wir haben das ja nicht gemacht. Also ich glaube, es ist, nein, nichts haben wir beauftragt. Gar nicht, wir haben die Studie beauftragt.
Genau.
Ja, aber dass man eine Studie beauftragt, die mal guckt, wie sieht es in Heinsberg aus, ist ja zunächst noch nicht verwerflich. Dass das begleitet wurde durch eine PR-Agentur, war zunächst mal nicht unsere Entscheidung. Ich glaube auch, Streeck ist in der Zeit natürlich überfordert gewesen, weil er hunderte Presseanfragen aus der ganzen Welt hatte. Und das war am Anfang, glaube ich, gut gemeint, dass man ihm dabei helfen wollte, wie er das alles ordnet. Es hat aber dann diesen PR-Effekt bekommen, den Sie gerade beschrieben haben. Ich könnte das jetzt an Namen auf Hessmann, warum das wie war.
Nein,
machen wir gar nicht. Aber es war am Ende nicht glücklich. Und ich glaube, Streeck war auch nicht glücklich damit, denn er war eigentlich wissenschaftlich auf seine Studie konzentriert.
Sie haben sich für eine Aufarbeitung der Corona-Entscheidungen ausgesprochen. In welcher Form sollte das geschehen?
Es gibt ja zwei Modelle, wie man das machen kann. Das eine ist ein Untersuchungsausschuss, der natürlich mehr Rechte hat und auch Zugriff auf die Ministerien nehmen könnte. Das ist aber eigentlich ein Oppositionsinstrumentarium, um eine Regierung vorzuführen. Und das ist hier unangemessen, denn in der Zeit haben ja alle regiert. Also es gab eine große Koalition, es gab in den Ländern Ministerpräsidenten aller Farben. Und das ist auch keine parteipolitische Frage letztlich. Deshalb fände ich eine Enquete-Kommission des Bundestages sinnvoller, die auch Experten hinzuziehen kann. Untersuchungsausschuss sind ja nur Abgeordnete. Enquete-Kommission hat auch Experten.
Und ist weniger investigativ.
Und die weniger investigativ ist, die Protokolle des RKI liegen ja inzwischen noch alle vor. Also man muss das auch gar nicht mehr alles investigativ herauskriegen, weil sie da sind. Und entscheidend ist auch nicht, dass jemand im Nachhinein vorgeführt wird, als dass er was falsch gemacht hat, sondern dass die Gesellschaft als Ganze sagt, wie war das, was war richtig, was war falsch und was machen wir, wenn so etwas noch einmal passiert. Das sollte die Lehre sein. Und damit kann man versuchen, das auch abzuschließen, weil wenn man es nicht macht, immer der Verdacht da ist, da haben irgendwelche finsteren Mächte, das ist ja die Verschwörungserzählung auch der AfD und von vielen anderen, irgendetwas in einer Weltverschwörungsgeschichte organisiert, das ist nun wirklicher Unsinn und den kann man auch durch so eine Kommission natürlich offenlegen.
Bei der letzten Bundestagswahl hat die AfD 20% bekommen, sich verdoppelt. Wie viel davon liegt an der Pandemie und der Art, wie wir hier in der Pandemie Politik gemacht haben, Regeln durchgesetzt haben?
Das kann man in Prozenten nicht sagen. Das Phänomen AfD ist im Westen und im Osten auch unterschiedlich. Im Westen können Sie sehen, dass die AfD da ist, wo prekäre soziale Verhältnisse sind. Das können Sie auf ganz Deutschland sehen, an der Stadt Gelsenkirchen. Das ist die ärmste Stadt in Deutschland. Die reichste ist am Starnberger See. Die ärmste ist doch, die ist nicht in Ostdeutschland, sondern die liegt im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen. Es gibt so Index, Armutsindex und Ähnliches. Aber in jeder Stadt, selbst in meiner Stadt Aachen, können Sie sehen, die AfD hat da nur 8-9%. Aber wo ist sie stark? In sozial schwierigeren Stadtteilen. In Ostdeutschland ist sie quer durch stärkste Kraft. Vor wenigen Tagen ist Bernhard Vogel gestorben und mich hat das nochmal wachgerüttelt. Der hatte als Ministerpräsident in Thüringen 50%.
Ja.
50, 51, also über 50%. Und die Frage ist, wo sind die Menschen eigentlich? Und ein Großteil ist heute bei der AfD. Und dann muss man fragen, warum ist das so? Und da ist Corona möglicherweise ein Grund, aber das gibt, glaube ich, viele, viele Gründe. Das ist die alte Ost-West-Frage. Das ist auch die psychologische Frage, dass viele junge Leute weggegangen sind und die Kinder der Älteren oft im Westen dann sind und sie gar nicht mehr die Beziehungen haben und da so eine Anti-Stimmung aufkommt.
Aber haben Sie das persönlich erlebt, auch in Begegnungen, dass die Menschen sich gegen Sie und gegen Ihre Partei wenden, wegen Ihrer Corona-Pandemie?
Ja, bei mir ist es ja nochmal besonders erstaunlich, weil ich ja so vorsichtig war. Aber ich habe in diesem Wahlkampf, weil ich den Wahlkreis Aachen gewinnen musste, die Grünen sind immer noch auf Platz 1 bei der Zweitstimme, aber ich musste so viele Erststimmen, deshalb habe ich 5000 Hausbesuche gemacht. Sowas habe ich lange nicht mehr gemacht, weil ein Kanzlerkandidat geht ja nur über die großen Bühnen, redet und ist wieder weg und ein Ministerpräsident auch. Aber Hausbesuche von Tür zu Tür macht man da nicht. Und da hat bei mancher Tür mir jemand gesagt, Sie haben mich eingesperrt, Sie werde ich nicht.
Aha.
Persönlich, Sie haben mich eingesperrt.
Also Lockdown.
Lockdown. Mhm. So, und da habe ich und das hat dann erklärt natürlich, dass er AfD wählt. Mhm. Das war die Schlussfolgerung. Der wählt dann nicht SPD oder Grüne, der wählt dann AfD.
Was haben Sie geantwortet?
Erstens habe ich sie nicht eingesperrt, habe ich versucht zu argumentieren, und dann hat er mir erklärt, dass es CO2 in der Luft auch nur ganz wenig wäre und es auch keinen Klimawandel gibt. So, also man kann ja die ganze Story.
Das wird schwierig
und
zu argumentieren.
Wenn er zur Ukraine gesprochen hätte, ahne ich schon, was er dazu gesagt hätte. Mhm. Ist immer das ähnliche Muster.
Kapituliert man dann in solchen Momenten?
Naja, vor der Tür habe ich dann kapituliert, aber im Argumentieren darf man nicht kapitulieren, weil man muss das ja wieder wegkriegen, dieses Gefühl. Und in Ostdeutschland ist es natürlich, wenn es 30-40% sind, umso anstrengender.
Es gibt viele, die sagen, wenn wir nach Ostdeutschland gucken, wir hier gerade aus einer westdeutschen Perspektive sprechend vielleicht, gucken wir in unsere eigene Zukunft. In ein paar Jahren bei der nächsten Bundestagswahl 2029 könnte die AfD stärkste Kraft werden und in der Perspektive nochmal 4 Jahre drauf könnte sie sogar regieren. Ist das eine Sorge, die Sie teilen, oder wie gehen Sie mit solchen Zukunftsvorstellungen um?
Ja, ist eine Sorge, die man haben muss. Ich will auch gar nicht abfällig auf Ostdeutschland gucken. Das ist in der Tat, haben die Menschen ein ganz anderes Gespür und auch nicht eine solch klassische Parteienbindung, wie wir sie im Westen hatten. Es gibt ja manche, in vielen Ländern hat die Linke, die frühere PDS war sehr stark, und dann wählen die Leute heute nicht mehr PDS, sondern AfD. Also links und rechts und hin und her schwankt viel stärker, als das in Westdeutschland in 40, 50 Jahren Bundesrepublik gewachsen ist. Und das muss man respektieren, das ist so und braucht vielleicht auch andere Argumente dann. Aber dass diese Gefahr besteht, ja klar ist die da. Und wenn Sie dann die ganze Welt oder Europa sich anschauen, ist das natürlich eine Entwicklung, die überall ist. Also der Hang zu autoritären Regimen, die Schwarz-Weiß-Festlegung, die Verfeindung in der Gesellschaft. In den USA geben sich Demokraten und Republikaner zum Teil nicht mehr die Hand. Und die Rede des Präsidenten vor dem Kongress, vor den versammelten Kammern im Kongress, ist eine einzige Abrechnung mit der anderen Seite und der Vergangenheit von beiden. So, das haben wir in Deutschland Gott sei Dank noch nicht so polarisiert, aber man muss aufpassen, dass es nicht so wird.
Halten Sie es für alarmistisch, wenn jetzt Vergleiche zu den letzten Tagen der Weimarer Republik gezogen werden, wo ja auch eine krasse Polarisierung zwischen links und rechts stattfand, die Demokraten in der Mitte waren zerrieben?
Ja, wenn wir Weimarer Republik als Vergleich nehmen, wissen wir ja immer gleich das Ende. So, und der Vergleich ist wahrscheinlich übertrieben. Man kann jetzt nicht die AfD mit den Nationalsozialisten des Jahres 1933 gleichsetzen. Das ist auch nicht klug, wenn man immer sagt, das sind alles Nazis, weil das verharmlost es die Nazis, die nun wirklich anders waren, und B ist es zu pauschal. Aber dass die Mitte immer schwächer wurde in der Weimarer Republik, also wenn wir nur über die Weimarer Republik reden, ohne die Folgezeit, das ist das Phänomen, das wir jetzt auch erleben. Wir haben durch die Polarisierung im Wahlkampf rund um diese Abstimmung mit der AfD, die AfD jetzt bei 20, die Linke hat eine richtige Mobilisierung gehabt und die Parteien der Mitte sind nicht mehr alle zusammen so stark, dass sie ja beispielsweise einen Verfassungsrichter ernennen können, weil wir keine Zweidrittelmehrheit haben.
Sie sind ganz schön froh, dass Sie in diesen Zeiten nicht Bundeskanzler sein müssen, oder?
Naja, jetzt haben wir ja Friedrich Merz als angehenden Bundeskanzler. Das haben mich viele gefragt, als der Krieg losging. Bist du jetzt nicht froh, dass du da nicht bist?
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine.
Ja, also Zeitenwende, Februar 22. Wenn du in der Politik engagiert bist, willst du eigentlich auch in so einer Zeit dann das, was du kannst, einbringen. Und dann ist nicht die Kategorie eine Frage, ist das jetzt angenehm oder ist das nicht angenehm. Deshalb, ich hätte gern gewonnen 2021, aber die Lebensqualität ist sicher höher, dass man nicht gewonnen hat.
Wie fühlt sich das an, wenn jemand, gegen den Sie ja auch mal konkurriert haben, Friedrich Merz, wenn so jemand sich jetzt anschickt, Bundeskanzler zu werden?
Das ist manchmal im Leben so. Also ich habe eine vergleichbare Situation in Nordrhein-Westfalen gehabt. 2010 haben wir die Landtagswahl verloren. Dann ging es um die Nachfolge von Jürgen Rüttgers. Und ich habe im Wettbewerb um den Parteivorsitz gegen Norbert Röttgen verloren. Der hat dann 2012 die Landtagswahl verloren. Und im Nachhinein sage ich, wahrscheinlich hätte ich sie 2012 auch verloren, weil die Amtszeit von Frau Kraft nach 7 Jahren erschöpft war, aber nicht nach 2 Jahren. Und so ist es jetzt auch. Friedrich Merz hat im Wettbewerb mit mir damals um den Parteivorsitz verloren. Ob er 21 gewonnen hätte, weiß ich nicht. Es wäre ein Dauerkonflikt vielleicht mit Angela Merkel geworden in dieser Zeit. Aber jetzt hatte er die Chance zu gewinnen. Und so ist manchmal Politik, dass es auf den richtigen Moment ankommt. Ich freue mich, wenn er Kanzler wird und es ist alles gut.
Was ist denn die wichtigste Qualifikation eines Bundeskanzlers?
Also er muss erstmal eine eigene Überzeugung und Werteüberzeugung haben. Mhm. Darf seine Meinung nicht alle paar Wochen ändern, sondern man muss erkennen, der hat eine Idee und daran arbeitet er. Und das würde ich mal bei den europapolitischen Fragen bei Friedrich Merz auf jeden Fall sagen. Ich glaube, dass das deutsch-französische Verhältnis, dass das deutsch-polnische Verhältnis besser wird, dass er im internationalen, im europäischen Kontext Deutschland wieder in eine führende Rolle bringt und dass er auch gegenüber Präsident Trump sicher in Klarheit deutsche Interessen vertreten kann. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung.
Welche persönlichen Voraussetzungen sind da wichtig? Was ist beispielsweise mit Selbstbeherrschung?
Das ist eine wichtige Voraussetzung. Die hat er.
Ja?
Ja.
Frage an den Rheinländer. Wie sieht's denn mit Humor, Gelassenheit, Leichtigkeit aus? Das ist ein Sauerländer. Sie...
Ja, na gut, aber Olaf Scholz war ein Hamburger und Angela Merkel war auch eine Norddeutsche. Also, dass alle Adenauer schreinig geprägt sind, das kann man nun von Kanzler nicht erwarten. Ich glaube, ja, ein wenig. Also ich glaube, in der Ampel-Koalitionszeit hätte ein rheinischer Bundeskanzler das Team anders zusammengehalten. Dazu gehört, du musst auch gönnen können. Also Habeck muss mal Punkte machen, Lindner muss mal Punkte machen. Und wenn alle Minister gut dastehen, steht das ganze Kabinett gut da. Dieser Geist hat in der Ampel nie geherrscht. Mhm. So, und das muss eine neue Regierung jetzt schaffen, dass man weiß, Sie haben eben 2029 angesprochen, wir stehen vor riesen Herausforderungen und das gelingt nur, wenn wir nicht uns neidisch betrachten, wer hat nun gerade die bessere Presse und wer hat die besseren Umfragewerte, sondern dass man jedem, der gut ist, gönnt, dass er gut ist. Okay. Das ist rheinisch, aber das ist auch klug nebenbei, nicht nur rheinisch.
Sie kennen Friedrich Merz ja schon sehr lange, haben ihn ja auch zwischendurch gefördert. Wie müssen wir uns den Friedrich Merz in den klassischen Männerrunden vorstellen, in denen er sich ja relativ häufig bewegt? Es sind relativ wenig Frauen dabei, das wissen wir inzwischen. Was ist das für ein Typ? Macht er den entscheidenden Witz, um die Situation aufzulockern, oder ist er eher der ruhige, moderierende Vertreter?
Also erstens sind im Präsidium der CDU gar nicht so wenige Frauen, wie man durch manche Bilder den Eindruck hat. Wir haben ja mehrere starke Frauen dort auch.
Sie haben die einmalige Chance, ihn jetzt richtig sympathisch dastehen zu lassen.
Ja, ich glaube, er ist jedenfalls anders als seine öffentliche Wahrnehmung. Also wenn Sie im persönlichen Gespräch mit ihm sind, merken Sie, er hört zu. Er ist auch einer, der nicht dauernd auf sein Handy guckt. Das hasst er geradezu, wenn Leute in Sitzungen nebenher auf die Handys
gucken. Sagt er dann mal was? Also ja, Finger weg oder die Musik spielt hier?
So ist es. Eine Zeit waren im Präsidium Handys sogar verboten. Die mussten draußen bleiben.
Das lag aber eher daran, dass er Durchstechereien fürchtete.
Das war, aber auch vom Stil her schätzt er es überhaupt nicht, wenn einer dauernd auf dem Handy guckt, während andere diskutieren. Und ich weiß, er selbst guckt auch manchmal stundenlang nicht auf sein Handy. Das ist anders als Angela Merkel, die eine SMS in 10 Minuten beantwortet hat.
Ja.
Das ist, ich finde das respektabel. Manche sagen, das ist old-fashioned, man muss ständig online sein. Nein, ich glaube, es tut auch manchmal gut, wenn man nicht immer online ist. So, und in solchen Gesprächsrunden nehme ich ihn wahr als jemand, der zuhört, der Argumente zuhört und der ja nicht allen ständig gegenüber ausstrahlt, ich weiß eh alles besser.
Ich hätte noch 2 Kanzlereigenschaften. Mhm. Gradlinigkeit und Standhaftigkeit. Wie wichtig sind die?
Ja, wichtig. Beides.
Seit März aber gerade beim Thema Migration eine Mehrheit mit der AfD gesucht, obwohl er genau das ausgeschlossen hatte. Und er hat auch eine atemberaubende Kehrtwende hingelegt bei der Schuldenbremse. War das kanzlerlike?
Also, er hat keine Mehrheit mit der AfD gesucht, sondern er hat...
Gefunden.
Er hat in einem besonderen, ja, die Frage, die Kernfrage ist ja, und das bedient auch wieder rechtspopulistische Narrative, kann man überhaupt noch eigene Anträge einbringen, wenn die theoretisch zustimmen? Lässt man sich von denen diktieren, worüber wir abstimmen?
Hängt davon ab, so, ob man mit oder ohne denen eine Mehrheit
ja,
hat.
Ja, aber dann, das heißt ja, in Thüringen, im Bund war das ja eine Ausnahmewoche, weil Minderheitsregierung. Aber in Thüringen war das 3 Jahre die Lage. Soll dann die CDU unter Ramelow 3 Jahre darauf verzichten, irgendeinen Antrag zu stellen, weil wenn sie den stellt, die AfD zustimmt. Das ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage. Ob man das in der Woche hätte machen müssen, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube, im Ergebnis hat es nichts geholfen und hat eher die Linke wieder wach gemacht. Nur verwerflich ist es nicht. Und was, wenn Sie jetzt sehen, was im Sondierungsergebnis steht, ist das fast das, was an dem Gesetz am Freitag vorgeschlagen war. Also die Veränderung Bundeslandespolizei auf Bahnhöfen, den Familiennachzug aussetzen für eine bestimmte Zeit. Das ist genau das gewesen.
Aber diese Kehrtwenden, man sagt,
ja, ich verstehe, was Sie meinen.
Ausschließt.
Nur, ja, die Zeit ist im Moment aber insbesondere außenpolitisch. Für den außenpolitischen Teil würde ich sagen, ist uns jetzt nochmal in aller, es war immer klar, dass Trump kommt und dass Trump auch den Krieg mit der Ukraine beenden wird. Aber wie er im Moment auftritt, gibt es sogar die Zweifel, ob er denn uns nochmal schützen würde oder die baltischen Staaten, wenn es mal zum Konflikt käme. Und dadurch ist eine größere Dynamik gekommen, dass wir für uns selbst vorsorgen müssen. Daher dieses Sondervermögen. Friedrich Merz hat ja bei der Süddeutschen das mal so leicht angedeutet. Vielleicht hätte man es etwas lauter andeuten können, dass man auf jeden Fall Veränderungen braucht.
Wir haben gerade den Blick nochmal in diese sehr aufreibende Bundestagswoche gewendet. Es gab ja noch eine andere Geschichte in dieser Woche. Es gab eine Party bei Ihnen zu Hause in der Wohnung mit einer illustren Gästeschar. Es waren Grüne da, es waren CDU-Politiker da. Das ist Ausweis einer ganz besonderen Haltung, die Sie auch künftig einnehmen wollen? Oder wie muss man diese Party deuten?
Es war keine Party, es war ein Glas. Auf ein Glas hieß die. Da gab es was zu trinken und ein paar Häppchen fertig. Also es wurde weder getanzt noch irgendwie groß zelebriert. Und eigentlich sollte sowas normal sein.
Also Annalena Baerbock,
ja,
auch stößt Annalena mal Baerbock mit Friedrich Merz an.
So ist es. Und mit Igor Levit und mit dem israelischen Botschafter und mit Till Bräuner und mit Künstlern und mit allen möglichen. Und das waren nicht nur CDU und Grüne, sondern auch SPD und FDP-Freunde da. In der Bonner Republik hat man immer gesagt, das ist doch wunderbar, da streiten Strauß und Wehner. Und es geht hart zur Sache und es ist klar, wer steht wo und am Ende geht man zusammen ein Bier trinken. Das wird als etwas Gutes beschrieben. Hier wird das jetzt kritisch hinterfragt, wie kann man denn da im Bundestag streiten und abends dann doch zusammen ein Bier trinken? Frau Weidel hat sich ja bei Mioska beklagt, wieso können die abends da sich treffen, während sie tagsüber streiten, das ist alles nur Show. Nein, ich finde, dieses Menschliche muss auch sein, wenn man im Plenum streitet.
Wir wollten Sie eigentlich fragen, ob es auch Pizza gegeben hat an dem Abend.
Pizza
gab's Sie ahnen,
nicht.
Warum wir das fragen.
Nein,
denn
es war ja keine Schwarz-Grün-Nummer, es gab weder Pizza.
Wir müssen es, glaube ich, kurz erklären. Es gibt eine lange Tradition, das Label hieß Pizza Connection und das weit in die 90er Jahre zurück. Da hatten Sie mit einer Runde von CDU-Politikern sich ab und zu mit einer Runde von Grünpolitikern getroffen. Manche Beziehungen, glaube ich, bestehen bis heute in gutem Klima. Es gab dann auch Updates.
Da gab es auch nie Pizza.
Es gab nie Pizza.
Die Grünen haben das immer ausgedrückt. Es gab immer gutes italienisches Essen, selten Pizza. Aber es hieß Pizza Connection. Das hatte aber eine völlig andere Qualität. Das Treffen war nicht schwarz-grün, sondern da waren auch Kollegen der SPD und auch der FDP.
Ist das eine Idee, die Sie künftig weitertragen wollen? Also wird es weiter solche Runden geben, ob das nun Pizza Connection heißt oder nicht? Ist es wichtig, dass CDU und Grüne in solchen informellen Gesprächskreisen im Gespräch bleiben?
Oder? CDU und Grüne. Ja, auch CDU und Grüne sollten im Gespräch bleiben. Auch in dieser Mehrheitskonstellation, die wir jetzt haben, wird man bei sehr vielen Fragen die Grünen brauchen. Und deshalb muss auch ein Klima sein, dass man sich miteinander auch persönlich begegnet. Aber dass es auch in der Berliner Republik zwischen Kultur und Wissenschaft, waren noch ein paar Professoren da, und Politikern und Botschaftern Begegnungen gibt jenseits des Öffentlichen. Das ist jetzt ja leider öffentlich geworden, aber es wäre auch schön, wenn sowas mal unöffentlich einfach persönlich stattfinden könnte.
Aber Herr Laschet, Sie persönlich hätten doch jetzt viel lieber mit den Grünen regiert als mit der SPD.
Ja, aber Politik ist ja kein Wunsch. Ich hätte am liebsten mit der FDP regiert. Dann hätten Sie wie in Nordrhein-Westfalen einen echten Richtungswechsel. Dann könnte man machen, wenn man erfolgreich ist, gut. Wenn schlecht, kommt nächstes Mal wieder Rot-Grün. Dann wären wir wieder im normalen demokratischen Spiel. Jetzt haben wir Koalitionen, ja, die quasi, weil sie rechnerisch die einzig mögliche sind, den Charakter von alternativlos haben. Und das ist immer ein schlechtes Wort, weil es gibt immer Alternativen, die aber schlimmer sind.
Das war das Lieblingswort der Bundeskanzlerin, oder?
Ja, sie hat das irgendwann ja dann auch nicht mehr gesagt. Da ist eine ganze Partei draus entstanden, aus der Kritik an diesem Wort, die sich dann als die Alternative bezeichnet haben. Am Anfang ja mit ganz seriösen bürgerlichen Leuten, die nichts mit Rechtsradikalen zu tun haben, sondern die nur die Europolitik hinterfragt hatten. Auch falsch lagen, aber noch im demokratischen Spektrum waren. Jetzt hat sich das verfestigt. Also es gibt andere Konstellationen, die man sich eher gewünscht hätte. Die SPD vielleicht auch. Die ist nun durch diese Lage seit 1998 fast ununterbrochen in Regierungen. Und immer wieder wird sie gebraucht. Vielleicht wird sie selbst sagen, wenn wir mal in die Opposition gingen, würden wir wieder zu neuer Kraft kommen. Sie ist immer schwächer geworden. Aber sie hat aus Verantwortung dann auch so eine Regierung übernommen. Besonders nach dem Scheitern Jamaika wollte die SPD keine große Koalition und hat es trotzdem dann am Ende gemacht.
Herr Laschet, richten wir doch noch mal kurz den Blick nach vorne. Man hört jetzt in den letzten Wochen und auch Monaten wieder häufiger von Ihnen, nachdem es eine Zeit lang ruhiger um Sie war. Bereiten Sie sich auf eine neue Rolle vor?
Nein, es war nie ruhig. Es gibt nur Phasen, das plant man ja nicht, wo man eingeladen wird, auch in Gesprächsrunden und öffentliche Formate. Und ich glaube, diese Frage auch schon mal über Parteigrenzen hinwegzuschauen, ist im Moment auch geschätzt. So, daran liegt das möglicherweise. Es ist keine Strategie dahinter. Aber ich habe das gerne gemacht, diese 3 Jahre, habe auch neue Aktivitäten übernommen mit dem Abraham-Accords-Institut, 4 arabische Länder, die jetzt Beziehung zu Israel haben. Das war eine sehr interessante Sache. Ich habe in Nordrhein-Westfalen noch einige Aufgaben bei der ARG-Stiftung und bei vielem anderen. Also ich habe die Jahre nicht gelitten, dass es nicht so öffentlich war.
Über Parteigrenzen hinwegschauen, das ist ja auch eine Jobbeschreibung für den Parlamentspräsidenten, für den Bundespräsidenten. Wenn Sie sowas hören, sagen Sie dann, Leute, versucht's erst gar nicht, oder sind das Jobs, die Sie sich durchaus vorstellen könnten?
Also wir haben einen Bundespräsidenten und diese Wahl steht erst 2027 an und deshalb ist das sehr, sehr weit weg und ich finde, es verbietet sich auch in irgendeiner Form darüber zu spekulieren, was denn da kommen könnte. Es wird sicher den Wunsch geben, dass das auch einmal eine Frau machen könnte. Also es ist zu weit weg. Und jede Diskussion jetzt darüber würde den jetzigen Bundespräsidenten auch in seiner Autorität schwächen und das macht man nicht. Der Bundestagspräsident steht in Kürze an und da muss man sehen.
Was muss man sehen?
Ja, wie sich das fügt. Die beiden Parteivorsitzenden werden da einen Vorschlag machen und ich glaube, das wird eine anspruchsvolle Zeit für den Bundestagspräsidenten. Die AfD mit 150 Abgeordneten weit bis in die Mitte des Plenarsaals wird sehr laut auch da versuchen aufzufallen. Eine aggressive Linke auf der anderen Seite. Keine 2-Drittel-Mehrheit für die Regierungskoalitionen plus Grüne. Es wird sicher schwierige Geschäftsordnungsdebatten und vieles andere geben. Also es ist ein anspruchsvolles Amt.
Wir haben noch eine letzte Frage, Herr Laschet. Werden Sie eigentlich noch oft mit Boris Pistorius verwechselt?
Ständig.
Erzählen Sie uns bitte die letzte Szene.
Ständig. Und wir wohnen ja auch noch gegenüber quasi.
Hier in Berlin?
In einer bestimmten Straße in Berlin. Und bei ihm war plötzlich mal, ich fahre ja morgens immer mit dem E-Scooter zum Bundestag.
Okay, das tut er nicht als Verteidigungsminister im Moment.
Und dann war riesen Aufruhr im Ministerium, dass die Polizei da angerufen hat, das müssen Sie ihm jetzt sagen, der Minister kann nicht mit dem E-Scooter hier durch die Gegend fahren. Und es war gar nicht er, sondern ich. Passiert immer wieder. Mir ist das früher nie aufgefallen. Also er ist ja schon lange in der Politik. Und er hat mir aber erzählt, ihm ist das immer schon mal passiert, dass, wenn er in Nordrhein-Westfalen war, man gesagt hat, können wir ein Selfie machen, Herr Laschet? Das war dann er. Heute geht das genau umgekehrt. Heute ist er natürlich in vielem präsenter. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat ein Soldat vor dem Aufzug zu mir gesagt, guten Morgen, Herr Minister. Und ich habe gesagt, ich bin nicht Ihr Minister.
Also, Sie lösen das aber immer auf. Oder haben Sie schon mal sich den Spaß erlaubt zu sagen, ich löse, weiß ich nicht, Dinge aus, die nur ein Minister kann, oder?
Es stehen ja jeden Morgen die Dienstwagen dann vor der Tür, die ihn zum Ministerium fahren. Mhm. Ich habe mal scherzhaft gesagt, irgendwann steige ich da ein und dann fahren wir los. Aber das machen wir nicht, nein. Aber das Gedankenspiel ist schön und mit ihm kann man da auch gut drüber.
Also er kann darüber auch lachen.
Er lacht darüber auch und wir erzählen uns dann immer so Begebenheiten, die uns passiert sind.
Herr Laschet, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.